Also ich hätte dort gesagt, mindestens 4 Wochen Liegezeit. Es waren aber nur 4 Tage. Aber die Dame, die da verstorben ist, die ist auf der Heizdecke eingeschlafen. Und deswegen war das alles beschleunigt.
Hätten wir noch eine extra Triggerwarnung raushauen sollen.
Aber warum? Eigentlich,
warum
warum? Das war doch bis jetzt noch harmlos.
Ich kann eigentlich schon im Erdgeschoss feststellen, anhand des Geruches, wie lange jemand in der 4. Etage liegt. Also es gibt natürlich noch andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Also wenn ich bestimmte Insekten im Flur sehe, dann weiß ich, okay, das ist ungefähr die Liegezeit. Und es war sehr viel Leichenflüssigkeit in der Wohnung und das hat sich in der ganzen Wohnung verteilt. Und der erste Bestatter, der in die Wohnung reingegangen ist, der hat natürlich Richtung Leiche geguckt und ist in der Leichenflüssigkeit ausgerutscht und hat sich den Ellenbogen gebrochen.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Sissi Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Jan Edler, du bist im Anzug.
Das ist richtig.
Kommst du vom Friedhof?
Ich komme so halb vom Friedhof,
genau. Du kommst so halb vom Friedhof? So halb. Interessant. Vom Friedhof. Wie kommt man denn so halb vom Friedhof?
Na, ich war heute schon auf dem Friedhof, aber jetzt gerade komme ich nicht vom Friedhof. Jetzt gerade.
Hast du eine Beisetzung heute?
Komme ich aus dem Büro, genau. Ich hatte heute eine Beisetzung.
Wie lief die denn?
Die lief gut. Also es hat genau zum passenden Moment angefangen zu regnen, als das letzte Lied gespielt wurde.
Das magst du, ne? Du alter Romantiker.
Auf jeden Fall.
Hat niemand die Urne fallen lassen?
Nee.
Keine Hose gerissen beim Bücken?
Nee.
Kein Handy hat geklingelt während der Trauerrede?
Tatsächlich nicht. Flugmodus war drin.
Flugmodus aktiviert, 1A. Wie fanden es die Angehörigen?
Ich denke, die fanden es ganz gut. Die wollten es auch ein bisschen still und ruhig haben. Mhm. Genau, ja. Hat gepasst.
Schön.
ARD.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radieschen von unten, dem Podcast, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Tod als solches ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, denn wir finden, genau da gehört er hin. Das ist, glaube ich, mit eines der wenigen Themen, was ausnahmslos jeden Menschen betrifft. Und wir haben schon mehrfach festgestellt, es kann uns einfach nur weiterbringen, wenn wir uns diesem Thema nicht entziehen und nicht dafür sorgen, dass es so Fluchtreflexe in uns auslöst, sondern wir da mal zusammen einfach hingucken und versuchen, so normal wie möglich rüber zu sprechen. Heute haben wir einen Gast, da bin ich mir nicht so sicher, wie normal ich heute in der Lage bin, über das Thema zu sprechen. Ich kriege jetzt schon so ein bisschen feuchte Hände zugegebenermaßen, denn er ist nicht nur Desinfektor, was ich finde eine wahnsinnig geile Berufsbezeichnung ist. Was sind Sie denn? Ich bin Desinfektor. Sondern er ist auch noch Tatortreiniger. Holla die Waldfee. Also diese Folge ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Thomas Kund ist da. Tachchen.
Hallihallo.
Hi.
Desinfektor.
Staatlich geprüfter Desinfektor. Das geht runter wie Öl.
Ist noch ein bisschen geiler.
Und Gutachter und Sachverständiger für Leichenfundorte.
Auch nicht schlecht. Ich stelle mir gerade so in der ersten Klasse jemanden vor und die sagen, was willst du mal werden? Staatlich geprüfter Desinfektor. Das wäre schon gut.
Also mein Sohn ist 9 und das war zwischendurch mal eine Berufswahl von ihm. Also ja.
Was macht man denn in der Ausbildung zum staatlich geprüften Desinfektor?
Sehr viel über Bakterien, Keime, Viren, Spuren, Pilze lernen und wie man die beseitigt.
Thomas, was ist der schlimmste Geruch der Welt?
Also für mich persönlich, mein Kryptonit sind Fäkalien, die länger stehen. Ansonsten finde ich der schlimmste Geruch der Welt und für mich einer der extremsten ist Buttersäure, weil dann, das ist, als ob dir jemand einen Nagel in die Stirnmitte schlägt, also das ist so ein stechender Schmerz noch dazu und ich glaube, ja, das ist echt unangenehm.
Also Buttersäure ist so körperlicher Schmerz und das andere ist, da wird einem schlecht halt.
Ja.
Jan, was würdest du sagen, ist der schlimmste? Könnt ihr euch ja mal austauschen. Ich halte mich mal ein bisschen zurück.
Ich habe letztens so eine Frucht gegessen, diese Stinkfrucht. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Das war für mich, ich habe reingebissen in den Kuchen und es hat geschmeckt, wie wenn man an einem Fundort ist, wo jemand länger liegt.
Aber Moment.
Ich habe auch diesen Fisch hier, diese Suhström oder...
Ja, auch Gott. Ja,
bestimmt auch.
Ja,
oh daraus Gott. Ergeben sich für mich mehrere Fragen. Also erstmal Stinkefrucht, warum sollte man das essen, wenn nicht auf RTL für viel Geld?
Weil es in manchen Kulturen ist es halt schmackhaft und wenn das in einem Kuchen verarbeitet ist, muss das wohl auch gut schmecken. Mir hat es überhaupt nicht geschmeckt.
Guck mal, es gibt so viele Käsesorten, die bestialisch stinken. Auf manche krabbeln sogar Maden und Milben rum und das ist eine Delikatesse. Oder dieser Kaffee, der von irgendwelchen Affen oder Katzen ausgekackt wird und das ist die Bohne schlechthin. Also warum essen manche Leute genau das? Also,
hast du schon mal eine Stinkefrucht gegessen, Thomas?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Hast du schon mal einen Käse gegessen, auf dem eine Made rumkrabbelt?
Nein.
Hast du schon mal einen Kaffee getrunken, den jemand ausgekackt hat vorher?
Bin ich mir nicht sicher. Also ich habe mal eine Zeit lang wirklich viel Kaffee getrunken und habe immer gesagt, so argentinische Kaffeebauern, die tragen wahrscheinlich ein Bild von mir in ihrem Portemonnaie, weil die sagen, ey, der hat unsere Ernte gekauft. Und also.
Thomas, dein Beruf ist so interessant, ich weiß wirklich nicht, wo wir da anfangen sollen. Jan, was interessiert dich als jemand, der sowas Ähnliches arbeitet?
Kannst du noch normal auf der Straße rumlaufen, ohne dass du irgendwelche Gerüche analysierst?
Nein. Also ich war neulich zu einem Geburtstag von, ja, auch einer, ich sag mal, einer Person des öffentlichen Lebens, und die hatte ganz viele Gäste und sehr viele gebildete Menschen, und das ist einer an mir vorbeigelaufen und ich denk so, krass, der riecht nach Messi-Wohnung. So, und dann habe ich sie angesprochen, habe gesagt, hey, so und so, ich glaube, der ist ein Messi. Und die, was, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ihr Lebensgefährte hat gesagt, du doch, wir waren auch noch nie bei dem. Und ich sage, fahrt mal vorbei, guckt mal ans Fenster, ob das zugehangen ist, ob die alle zu sind, die Fenster, ob man da reingucken kann, auch wenn es in der fünften Etage wäre und so. Und dann im Nachgang jetzt, also ist jetzt mittlerweile ein Jahr schon wieder her, er ist trockener Messi. Also ich habe das gerochen, obwohl der normal angezogen war. Dieser, das ist halt so ein Geruch und so ein Geschmack. Und ich habe gemerkt, der ist an mir vorbeigelaufen und ich wusste es.
Und spätestens jetzt sind wir mitten im Thema. Wir müssen auch sagen, Jan und ich haben einen leichten Vorsprung. Wir durften uns schon mal Thomas' Show angucken. Der hat in Halle im Steintor gespielt. Und wir sind schon ein bisschen gebildeter, was trockene und feuchte Messis angeht. Aber unsere lieben Radieschen-Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht. Thomas, gib uns bitte so einen kleinen Einblick in deinen Berufsleben und verbindet es am besten gleich mit den Definitionen feuchter und trockener Messi.
Also alles, was Tatortreinigung, Leichenfundortreinigung ist, das ist ein Aufgabengebiet für uns, und da sind Beräumung von Messi-Wohnungen oder stark verschmutzten Wohnungen, Sonderreinigung, das ist alles in diesem Arbeitsbereich drin. Und ja, wenn man den Job dann mittlerweile 11 Jahre macht, dann, und ich sage, und dann vielleicht auch Überzeugungstäter ist, also ich mache das ja nicht, weil es mein Beruf ist, sondern es ist meine Berufung, deswegen interessiere ich mich dafür, deswegen setze ich mich da so damit auseinander. Und wenn man dann ein bisschen aufpasst, ein bisschen hinschaut, dann merkt man, dass es doch Unterschiede gibt. Also wir gucken in so eine Wohnung rein und denken, oh, Messi. Aber dass es eben trockene und feuchte gibt. Der feuchte Messi ist eine hohe Verwahrlosung, da ist ganz viel Müll, da sind häufig auch, ich sag mal, aus sozial schwachem Umfeld die Kontrolle übers Leben verloren haben. Und dort können wir auch die Wohnung ausräumen, sofort leer machen, sauber machen, neu einrichten. Die sind glücklich, dass sie die Hilfe kriegen, und häufig versuchen die dann auch dran zu bleiben, schaffen es zu 80% nicht, aber der Tatendrang ist zumindest am Anfang da. Und ein trockener Messi, das ist dieser Sammelzwang, mich nicht von was trennen können. Dort sind meistens in den Räumen noch Gänge, also da kann man noch durchlaufen. Bei einem feuchten Messi ist bis oben hin alles voll. Bei beiden sind die Fenster zugehangen, auch in der fünften Etage. Aber bei den feuchten Messis eben hohe Verwahrlosung, bei den trockenen Jäger und Sammler trotzdem viel Lebensmittel, auch stinken, also viel Geruch und so. Aber mit einem System, also so ein trockener Messi, der weiß, ganz hinten, dort unten, da liegt noch von meiner Großmutter der Schmuck oder so. Also die sind da hochgebildet, meistens sogar vermögend, überstudiert, manchmal eine Inselbegabung, dass sie auf einem Thema ganz, ganz gut sind. Und
Die trocknen.
Ja. Und man hat die manchmal als Kollegen und kriegt es halt nicht mit, weil die ziehen sich hinter der Tür um, die haben draußen gute Sachen an, und in der Wohnung sage ich immer so Schlumpi- oder Räubersachen, also oder gar nichts. Also manche laufen auch nackt rum, schlafen im Müll. Und dort ist es halt so, dass ein hoher sozialer Druck, die wissen, dass die was falsch machen, aber die trauen sich nicht, weil die auch Angst haben, Angst davor verurteilt werden dafür, und die haben natürlich auch Angst, zum Beispiel die Wohnung zu verlieren. Dass keiner da Angst haben muss und dass jeder seine Hilfe bekommt, die er benötigt, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das mit anspricht. Und mittlerweile, weil ich ja bei Instagram und so sehr viel drüber berichte oder bei der Tour, wird es immer häufiger, dass Leute mich direkt anschreiben und sagen, ich brauche Hilfe. Und wir haben es bis jetzt immer hingekriegt, dass es eine Lösung und einen Weg gab.
Ich finde es ganz spannend, dass du das so sagst, weil das bedeutet ja, du wirst nicht nur geholt und schließt eine Wohnung auf und räumst dann da und desinfizierst und machst es wieder heile, sondern du steigst ja auch in die Psyche ein. Ne? Dich interessiert ja auch, was steckt dahinter? Warum macht das jemand? Ja. Während deiner Show haben wir Fotos gesehen, also die werde ich in meinem Leben nicht wieder vergessen, aus deinem Arbeitsalltag. Unter anderem, da musst du gerne nochmal einordnen, ob das jetzt feucht oder trocken oder ob das ein ganz anderes Bild ist, dass Leute zum Beispiel in Gläser kacken und das in ihrem Schrank sammeln und so ein Zeug? Was war, oder ist, hat das damit gar nichts zu tun?
Das ist Erotik, das ist
Ach so, das Sexual, war Erotik.
Das ist Erotik, so. Sexualität. Da hat ja jeder sein Geheimnis. Also jeder hat einen Nachtschrank, sag ich mal, und jeder hat vielleicht auch eine sexuelle Neigung. Und das sind halt die privaten, persönlichen Geheimnisse. Und ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich sowas feststelle, und das muss man ja dazu sagen, keine Straftat ist. Also jeder darf aus meiner Sicht hinter verschlossenen Türen machen, was er möchte, solange der andere freiwillig mitmacht, solange niemand dazu gezwungen wird, solange keine Tiere oder Kinder im Spiel sind, soll jeder sich ausleben. Aber es hat halt jeder so ein Geheimnis oder die, ich sag mal jeder, die meisten.
Aber du hast es mehrfach gezeigt. Also es gab Leute, die haben in Tüten das verpackt und manche hatten es in Gläsern.
Also die in Tüten, das war aus der Not heraus. Der hat in Tüten gemacht, weil es keine Toilette mehr gab.
Ach so.
Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Und der andere, der hat in Gläser gemacht, weil der es gesammelt hatte. Also es gab Frauen, die waren freiwillig da, haben ihn da auf den Teller gekackt. Und er hat das in Gläsern getan und katalogisiert und hat sich dran erfreut.
Ich finde, du hast das sehr gut gesagt. Ja. Jeder, wie er oder sie möchte, ne, solange niemand zu Schaden kommt.
Hätten wir noch eine extra Triggerwarnung raushauen sollen. Aber
warum?
Eigentlich, warum
für,
auch? Warum?
Das ist jetzt noch harmlos.
Und das Problem ist, wenn sich Leute zurückziehen, wenn die alleine in Wohnungen leben, wenn die ganz alleine sind, vielleicht auch dann es irgendwo am Geld fehlt und so, dann wird dir irgendwann Strom und Wasser abgeschalten. Beim Strom, hey, da sage ich noch, okay, das ist so.
Kerzchen an.
Kerzchen an, zur Not. Ich finde aber Wasser, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist Artikel 1 im Grundgesetz. Und die Würde dazu gehört, Wasser ist überlebenswichtig für uns. Also Wasser ist ein Grundrecht, was jeder haben muss. Und wenn ich dann Wasser abstelle, weil derjenige es nicht bezahlt, dann verstoße ich eigentlich gegen das Grundrecht. Ich finde, es müsste so eine Art Grundrauschen geben. Es müsste jeder zum Beispiel, egal ob er bezahlt oder nicht, 10 Liter am Tag zur Verfügung haben. Mhm. Weil die Toilettenspülung muss gedrückt werden, man muss eine Tasse Tee trinken können wenigstens oder so. Und wenn der aus finanzieller Not heraus das nicht hat, muss es trotzdem eine Möglichkeit geben. Die können keine Toilettenspülung drücken, deswegen ist das Ding irgendwann voll. Dann passiert da nichts mehr und dann werden eben Ausweichmöglichkeiten gesucht. Und dann macht er noch eben auf eine Serviette und packt das in Tüten und stellt das hinterm Schrank im Flur.
Ich erinnere mich an das Bild, das war so gut sortiert, deswegen dachte ich, das gehört zu irgendeinem bestimmten Bild dazu.
Weil du vorhin sagtest, dass du auch Hilfestellung gibst, wenn du angefragt wirst, gibt es da speziell Organisationen, an die man sich wenden kann oder Hotlines?
Also es gibt zum Beispiel Verbände wie die Caritas, da kann man hingehen, die haben Ansprechpartner und die wissen dann auch, wer zum Beispiel in der jeweiligen Region oder in der Stadt anzusprechen ist. Es gibt beim Sozialamt extra eine Stelle, die da hilft. Also da kann man auf der Stadt anrufen, kann sagen, das und das Problem habe ich. Dann kriegt man sogar finanzielle Unterstützung für die Wiederherstellung einer Wohnsituation. Das ist natürlich nicht regelmäßig, also das kann man nicht jetzt jedes Jahr abrufen, aber man kriegt die Unterstützung. Und das heißt, da werden dann Firmen beauftragt, die dir dabei helfen, dann sozusagen die Wohnung erstmal wieder herzustellen, sodass man drinnen leben kann.
Das ist der Teil, wo du hilfst, wo man oft vielleicht noch was bewegen kann und auch gut zu wissen, gute Frage, Jan, alle Menschen, die das gerade hören, die vielleicht denken, ich wüsste da jemanden, vielleicht mal drüber sprechen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die euch helfen und das ist kein Thema zum Schämen, sondern ist ein Thema zum gemeinsam Anpacken. Zur Not schreibt ihr Thomas einfach bei Instagram, ein echter Tatortreiniger heißt du da, ne?
Genau.
Der hilft euch auch super gerne. Was ja aber auch Teil deines Jobs ist, du wirst ja ganz oft gerufen, wenn es zu spät ist, wenn da nichts mehr zu machen ist.
Genau.
Eine Geschichte, die ich aus deinem Programm habe, die ich bestimmt schon, ich will nicht schwindeln, so 20 Mal weitererzählt habe, ist die mit dem Marmorfußboden und dem Roboter. Ich weiß, ich habe die, glaube ich, heute Morgen gerade wieder jemandem erzählt.
Die habe ich tatsächlich noch nicht erzählt. Die habe ich aber dir erzählt wahrscheinlich, weil die ist nicht aus dem Programm.
Was?
Sondern... Und jetzt wichtig, Trommelwirbel, im neuen Programm, ich gehe demnächst wieder auf Tour, dann wird genau die Story dabei sein.
Die ist nicht aus dem Programm?
Nein, die ist
hast
noch nicht.
Hast du mir die beim Mittag erzählt oder was? Oh, okay.
Aber danke für...
Ja, bitte, schöner Teaser, ne?
Ja.
Leute, diese Geschichte, da werdet ihr holla die Waldfee, eieieiei. Dann lass uns über die sprechen mit der Heizdecke, die ist safe aus dem Programm.
Die ist safe aus dem Programm. Also ich behaupte ja immer, Ich kann eigentlich schon im Erdgeschoss feststellen, anhand des Geruches, wie lange jemand in der vierten Etage liegt. Also es gibt natürlich noch andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Also wenn ich bestimmte Insekten im Flur sehe, dann weiß ich, okay, das ist ungefähr die Liegezeit. Aber am Geruch kann man schon ganz viel feststellen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich zum Beispiel, wenn jemand verstorben ist, länger in der Wohnung lag und hat viel Rotwein getrunken, riecht der Leichengeruch anders, wie wenn jemand zum Beispiel Chemotherapie hatte oder ein normaler Alkoholiker war, also normaler, nicht roter Wein, sondern alles an Alkohol getrunken hat. Also diese Unterschiede kann man in Nuancen feststellen.
Jan nickt heftig, nur für euch, ihr könnt es ja gerade nicht sehen. Jan ist so, ich bin heftig, bei dir.
Aber der hat eine Story dazu, aber er will erstmal Thomas auserzählen.
Leute, ich halte mich zurück, tauscht euch aus, bitte. Ich möchte einfach nur zuhören.
Das ist so Comfortzone hier, also wenn es um Gerüche geht, dann.
Ach, schön. Und in diesem Fall, den du jetzt gerade angeschnitten hast, ist es halt so, dass ich hätte dort gesagt, mindestens 4 Wochen Liegezeit, es waren aber nur 4 Tage. Aber die Dame, die da verstorben ist, die ist auf der Heizdecke eingeschlafen und deswegen war das alles beschleunigt und es war sehr viel Leichenflüssigkeit in der Wohnung und das hat sich in der ganzen Wohnung verteilt und der erste Bestatter, der in die Wohnung reingegangen ist, der hat natürlich Richtung Leiche geguckt und ist im Flur, also vor dem Schlafzimmer, wo die eigentliche Verstorbene lag, in der Leichenflüssigkeit ausgerutscht und hat sich den Ellenbogen gebrochen und er sagt immer noch zu mir, es war unangenehm und er hatte auch Kur und alles, was dazugehört, weil es ein komplizierter Bruch war, aber diese Leichenflüssigkeit oder ich sage ja Leichenschmatze am Körper ist unangenehmer.
Definitiv.
Ja. Woher weißt du das denn?
Ja. Sowas passiert halt, dass es irgendwo mal
bist du in Leichenschmatze
schmatzt oder spritzt oder.
Aber du bist doch nicht in Leichenschmatze ausgerutscht.
Nicht ausgerutscht, nein. Aber ich hatte einen sehr lang liegenden Verstorbenen eingebettet in die Trage und mein Kollege und ich wollten dann mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Der Fahrstuhl war für einen. Deswegen hat mein Kollege sich entschieden, die Treppe runterzugehen. Ich habe gesagt, nee, ich mach das schon hier. Und ich war dann mit der hochgekanteten Trage im Fahrstuhl und dann höre ich es so, wie es halt so platsch macht. Wie das halt ab einem gewissen Zersetzungsprozess ist, dann musste man halt die Trage etwas reinigen.
Die Heizdeckenwohnung, sage ich jetzt mal, da waren Frettchen. Und wenn der Körper dann so ein bisschen aufbläht und das Frettchen sagt, oh, ich habe Appetit, dann hat es halt auch Blatsch und Blautz gemacht.
Also jetzt hätte man eine Triggerwarnung gebraucht.
Eventuell, das kenne ich mit Vögeln.
Achtung,
und mit Mäusen.
Triggerwarnung.
So war das übrigens in Thomas' Programm. Thomas hat in seinem Programm gesagt, Leute, ich habe Fotos dabei von so, wie heißt das, Tatort auch? Nee, ja doch.
Leichenfundorte?
Hm. Ich hab Fotos dabei von Leichenfundorten, aber macht euch keine Sorgen, ich sag vorher Bescheid, bevor ich ein Foto zeige. Und dann, ich weiß gar nicht, ob du das mit Absicht gemacht hast, ist Thomas immer aus Versehen schon auf den Knopf gekommen, sodass man das Foto gesehen hat für 2 Sekunden und hat es wieder weggemacht und gesagt, oh, jetzt kommt ein Foto. Jedes einzelne Foto hat sich mir eingebrannt. Der Typ mit den Bayern München Socken, der auf dem Boden, jedes einzelne Foto aus deinem Programm ist für immer in meinem Kopf. Ich wollte es euch nur mal sagen.
Aber sei froh, dass es nur visuell ist. Sei froh, dass du uns nicht irgendwo olfaktorisch noch.
Passt mal auf, ihr habt euch die Jobs ausgesucht, Männer. Ich habe damit gar nichts zu tun normalerweise.
Du hast mit dem Programm gesessen, also hast dich dafür interessiert.
Gibt es vielleicht eine Wohnung oder einen Fall oder ich weiß, es gibt viele, weil du füllst damit Programme und Bücher und tourst, aber gibt es irgendwas, wo du auch sagst, wenn ich mal später im Altersheim sitze auf der Veranda mit der Heizdecke auf dem Schoß und dem Cola Rotwein aus der Schnabeltasse, dann werde ich auf jeden Fall noch daran denken. Vielleicht sogar was Schönes. Also du sagst, das ist deine Berufung, du liebst, was du tust. Ich versuche immer noch den Teil zu finden, der schön ist. Aber weißt du, so eine Story, wo du sagst, ach.
Also wenn man an meinen alten Beruf zurückdenkt, so an die alte Welt sozusagen, da war es ja immer so, dass die Leute um Himmels Willen, Finanzen, ich muss weg.
Was hast du gemacht vorher?
Also ich war eine Finanzdienstleistung. Mhm. Dann wollten die Leute immer, boah, bloß nicht, also wenn du da auf einer Feier warst, dann mir bloß nichts verkaufen. Mhm. Wenn ich jetzt über meinen Beruf erzähle, dann sind die immer so, das ist interessant, also können tue ich nicht, oh, interessant ist das schon, also was ist denn so dein krassester Fall? Also das ist ja krass. Gucken würde ich schon mal gern. Und dadurch ist ja auch die Show entstanden. Und da gibt es halt ganz viele tolle Momente, beschissene Momente, an die du dich erinnerst. Es ist eins, was ich so festgestellt habe, ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt komme und ich treffe ja Menschen in einem sehr verwundbaren Augenblick, und dann verabschiede ich mich wieder und gehe. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, danach wollen die Menschen nie wieder was mit mir zu tun haben. Weil das war ein beschissener Augenblick in ihrem Leben und daran wollen sie ja nicht permanent erinnert werden.
Meinst du jetzt die Angehörigen?
Ja, genau. Mhm. Aber ich bekomme Post zum Geburtstag, die schicken mir zu Weihnachten gebackene Plätzchen und ich kriege Weihnachtskarten und sowas, wo ich einfach denke, krass, eigentlich ein total verrückter Augenblick, wo man sich kennenlernt und trotzdem bist du da im Kontakt oder die denken an dich, wo du einfach denkst, hätte ich nie gedacht, so, also.
Wir haben gerade drüber gesprochen, wie oft Jan selbst gehäkelte Deckchen bekommt, Moscheriekästen, sitzt immer abends da mit seinem kleinen Strohhalm und zutscht die Moscheriestücke leer. Der hat so viele Moscheriekästen, die stapeln sich im Keller. Ja. Und das ist ja auch ganz besonders an deinem Beruf, ne? Da steckt dir mal jemand einen 5-Euro-Schein zu und sagt, das haben sie wahnsinnig gut gemacht. Und was du ja auch machst, du gibst ja Menschen so ein, in solchen beschissenen Zeiten so ein gutes Gefühl und trägst sie da durch und mach's jetzt bitte nicht klein, das machst du wirklich.
Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach auch diese Sache an unseren Berufen, die Thomas und ich haben, es lebt ja letztendlich von dem Vertrauen der Angehörigen. Sie sind ja in einer hilflosen Situation und wenn man helfen kann, auch nur durch die kleinsten Sachen, durch kleinste Gesten und so eine Dankbarkeit kommt, man freut sich über jedes Dankeschön, also egal in welcher Form das kommt, ne? Kannst du auch bestätigen, oder?
Ist genau so.
Hast du auch Moscheriekästen, Thomas?
Ich nehme die aus den Messi-Wohnungen mit.
Ah, gut. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Pfand? Hast du mir jetzt die Wohnung?
Sag mal. Ich habe mir ein neues Boot gekauft.
Du wirst wissen, das ist so eine Frage, die, es gibt ja Leute, die interessieren sich für dann in diesen spannenden Stories, ne, für so Details, wo man denkt, hä? Und Thomas wird ganz oft gefragt, was er eigentlich mit dem ganzen Pfand macht. Das ist ja wirklich viel.
Ja, also wir haben gerade aktuell eine Wohnung, ist auch ein kleiner Post gerade bei, ein Beitrag gerade bei Instagram gewesen, so 1,5 Liter Flaschen und die sind alle, also so 25 Cent Flaschen hier und die sind auch wieder alle voll Urin, weil die Toilette halt nicht geht und deswegen wir schmeißen mehrere tausend Euro Pfand weg regelmäßig, also das ist echt viel, aber niemand möchte diese Flaschen und ja, ich weiß, jetzt kommen ein paar Mails wieder, ich mach das, ich reinige und desinfiziere die Flaschen, nein, das ist zu aufwendig und es wäre auch für uns zu aufwendig, das jedes Mal auszusortieren und dass es einfach Kosten-Nutzen-Quote ist, so beschissen, dass man sagt, nee, dann werfen wir es eher weg.
Aber ich habe einen Kollegen, der, naja.
Wer auch den kürzeren Strohhalm zieht, die dann auszulernen.
Du hast einen Kollegen, der fährt zu Festivals, um Pfandflaschen einzusammeln.
Ich habe einen Kollegen, der ist besessen von Pfandflaschen. Okay. Ich finde es auch wirklich ein bisschen kurios, weil der jetzt okayes Geld verdient und auch sehr fleißig ist am Arbeiten, aber der hat wirklich so ein Ding für Pfandflaschen. Der hat mal geträumt, hat er mir erzählt, hat gesagt, Metzki, stell dir vor, ich habe geträumt, der ganze Hallmarkt in Halle stand voller leerer Pfandflaschen und ich musste mir überlegen, wie kriege ich die jetzt ganz schnell in der Kurfalle drüben in Automaten rein. Und ich hatte nur 10 Minuten Zeit, dann wären alle anderen Leute wach geworden und hätten mir die Pfandflaschen geklaut. Sowas träumt er. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht sagen würde, Leute, call me, ich komme.
Ja.
Aber was ist denn mit den vielen Pfandflaschen, wo kein Urin drin ist? Darfst du es behalten?
Also es kommt drauf an, wir verrechnen es meistens im Angebot oder wenn ich jetzt den ganzen Aufwand habe, dann bringen wir den Pfand weg. Wenn das mal 20, 30 Euro sind, geht's in die Mittagsessenskasse und wir gehen ja alle regelmäßig zusammen Mittagessen. Ich finde, das hält das Team zusammen und das stärkt das Team und deswegen, wenn da auch ein kleiner Opulus mal drin ist, dann ist das ganz okay.
Hast du in der Kaufhalle so einen extra Eingang, wo du ranfahren kannst immer, wenn du Pfandflaschen bringst? So mit dem Transporter einfach schon so?
Nein.
Wäre angebracht.
Es war auch nie, also jetzt, dass ich sage jetzt, ich spreng da irgendwelche Automaten bis auf ein einziges Mal. Und in dieser großen Kaufmarktkette habe ich Hausverbot, ich darf da keinen Pfand mehr hinbringen. Die haben gesagt, nur haushaltsübliche Mengen und ich habe dann, hey, das ist aus einem Haushalt. Und das haben sie mir aber nicht geglaubt, weil wenn so ein großer weißer Sprinter voll mit Pfandflaschen ist. Und das war wirklich auch ein super Haushalt, es hat alles gepasst, aber die haben einfach den Pfand immer in die Zimmer reingehauen und es musste jetzt weg. Also
da gab es auch Bilder in deinem Programm, wo ich, also gibt es dafür einen Begriff, wenn ihr die Tür aufmacht und jemand hat bestehend aus Müll eine neue Decke eingezogen?
Also Begriff gibt es dafür nicht, aber
ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es das gibt.
Also das ist ja gerade das, was ich auch immer sage. Ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen. Ich habe immer gedacht, so wenn mein Programm fertig ist und ich das so, was ich jetzt hatte, wo mit der Foto bin, dann hast du auch alles erzählt so am Anfang. Ich habe halt für die nächsten 3 Touren Material. Also auch jetzt die neue Tour, die dann kommt. Ich habe so viele krasse Storys wieder, wo ich halt jetzt mir schon so, also dieses Programm steht zu 90% und ich denke einfach so, Also unglaublich, wenn ich selber so durchgehe. Das erste Mal, meine erste Tour, da hat noch unsere Sekretärin die PowerPoint sozusagen erstellt gehabt. Und die hat dann zwischendurch gesagt, oh, ich muss mal aufhören, ich mache morgen weiter, mir ist jetzt schlechter und mir ist schlecht, Thomas. Wie kannst du das den ganzen Tag nur? Bei der mache ich es aber auch immer, wenn die zum Beispiel anruft und sagt, hier, das und das. Na, Isa, ich bin gerade im Einsatz. Was Körperteile sind, rechts in den Eimer. Und dann tue ich immer so und die so, oh, mir ist schlecht, hör auf, Mann. So, das ist. Also man muss natürlich auch eine gewisse Ironie und einen gewissen Humor, also so ein bisschen an den Tag legen, das ist so ein bisschen Selbstschutz. Das machen wir auch, wenn wir mit der Polizei unterwegs sind. Dann nie pietätlos, aber trotzdem brauchst du halt ein dickes Fell.
Definitiv, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie du das verarbeitest für dich selber. Also ob du diese Erfahrung, die du machst, irgendwo auch in deinen Alltag mit einbaust, durch zum Beispiel übertriebene Körperhygiene oder sowas.
Ich achte zumindest mehr auf bestimmte Sachen, auch wenn ich mal in einem Krankenhaus bin oder so, wie reinigen die, wie desinfizieren die, dann guckt man schon hin oder Fingernägel sind halt immer kurz. Da achte ich bei vielen Sachen mittlerweile drauf, das war früher nie. Also es gab so ein Gedicht, meine Fingernägel sehen aus wie schwarze Segel. Das hätte wahrscheinlich bei mir eher gepasst, weil ich ständig früher irgendwo im Dreck rumgemehrt habe. Also da achtet man schon drauf. Aber das Einzige, was sich in meinem Leben durch den Job wirklich verändert hat, ist die Einstellung zum Leben. Also, dass man bewusster lebt, dass man intensiver lebt. Also dieses Sprichwort intensiv arbeiten, intensiv Freizeit, das hat bei mir Gewicht. Also ich arbeite total gern, aber wenn ich Freizeit mache, dann habe ich auch Freizeit und dann nutze ich die auch so intensiv wie möglich. Weil ich dankbar bin für jede Sekunde, weil innerhalb von einer anderen Sekunde kann sich alles ändern.
Und ich kann das sogar noch ergänzen, weil ich jetzt schon ein paar Mal mit Thomas zu tun hatte. Ich glaube, dass du auch möglicherweise durch den Job gelernt hast, wie wertvoll das alles ist und nicht nur eine Rampensau bist und das irgendwie benutzt, um zu unterhalten, sondern auch um Leute aufzuklären. Und du hilfst ja auch gerne. Du gibst ja auch super gerne was zurück.
Häufig zumindest.
Also, ab und zu. Naja, wenn du gerade Zeit hast.
Ja, genau. Also doch, das mache ich, weil ich auch dafür dankbar bin, dass ich gerade einen gewissen Erfolg habe, dass man, Erfolg strahlt man natürlich dann auch aus, das macht ja Spaß, aber ich bin so dankbar dafür, weil ich auch andere Phasen im Leben kenne und aus dem Grund weiß ich, es kann halt auch beschissen sein und dann bist du ja froh, dass jemand da ist und dir hilft und deswegen helfe ich auch gern.
Wir haben eine Rubrik, Thomas, die heißt Fragen an den Tod. Da dürfen eigentlich unsere Radieschenhörerinnen und Hörer immer Fragen an Jan stellen. Vielleicht hast du ja eine. Vielleicht sagst du aber auch, ich weiß alles über das Bestatten von Menschen. Also Jan macht ja alles, ne? Vom Abholen, übers Schminken, übers Styling bis hin zur Beisetzung oder Lebensabschiedsfeier, wie wir das nennen. Gibt's da irgendwas, was dich interessiert? Oder meinst du, du könntest direkt auch aushelfen und
einsteigen?
Mitfahren? Ja. Einsteigen. Ich werde ganz häufig gefragt, hast du Angst vorm Tod? Hast du Angst vorm Tod?
Oh, das ist ja eine interessante Frage, dass jemand zurückgegeben wird. Letztendlich, nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich Angst, in diversen Situationen zu versterben, beziehungsweise unfähig zu werden, noch irgendwas zu tun, wo andere beteiligt sind. Aber ansonsten, ich habe jetzt auch nicht die Sinnkrise, dass ich jetzt noch, also zum Beispiel so Torschusspanik, bin jetzt Ende 30, ich muss jetzt noch irgendwas auf die Reihe kriegen oder so. Und jetzt ist schon statistisch gesehen ist die Hälfte meines Lebens rum. Ich muss es jetzt noch irgendwo reißen. Ich habe so kleine Highlights, die versuche ich mir immer noch zu schaffen, so kleine Ziele. Nicht so das eine große Ziel, aber am Ende.
Du weichst voll aus, Jan Edler.
Ich weiß gar
nicht.
Es
geht doch gar nicht um dein Leben und ob du denkst, du hast ein erfülltes Leben, sondern geht doch darum.
Aber Angst direkt zu versterben?
Ja. Nee. Also man kann ja zum Beispiel, das hat ja so viele Ebenen. Man kann ja Schiss haben davor, wie es zu Ende geht. Man kann Angst haben vom Tod, indem man auch Angst hat, dass jemand geht, den man lieb hat. Ist ja die viel beschissenere Situation eigentlich. Ja,
das ist die beschissenste Situation, glaube ich.
Oder also, was du vielleicht so ein bisschen meinst, dass man am Ende seiner Tage denkt, oh, da war noch so viel, was ich noch machen wollte. Das hast du schon mal ausgeschlossen, okay.
Ja, letztendlich, genau. Also, um mal das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ich bereue nichts. Am Ende hat uns alles, was wir gemacht haben, zu den Menschen gemacht, die wir sind. Und wir würden jetzt gar nicht so drauf gucken auf alles und alles so rekapitulieren können. Natürlich ist die größte Angst, und das ist ja auch eigentlich die Situation, die für alle am schlimmsten ist in meinem Job, also die schwerste Last tragen die hinterblieben sind. Die müssen ja klarkommen. Der verstirbt, wird eventuell in irgendwelchen Weltreligionen im Jenseits sein oder wiedergeboren werden oder aus dem Himmel runterschauen oder was auch immer oder einfach nur weg sein. Aber die hinterblieben sind, die müssen halt damit klarkommen, den Rest ihres Lebens. Und das ist halt so eine Sache. Also klar, also gerade bei meinen Kindern, Na, da habe ich die meiste Angst, definitiv.
Boah, also es gab bei mir eine Situation, ich habe so einen alten Framo und mein Sohn hat die Tür aufgemacht und das sind, man sagt dazu Selbstmördertüren, die gehen nach hinten auf und ihr Herz während der Fahrt, also er hat am Griff rumgespielt und ihr Herz ihn mit rausgezogen. Und ich habe ihn während der Fahrt noch gegriffen und habe ihn festgehalten und ich versuche das jetzt so trocken wie möglich zu erzählen, weil es mich immer emotional eigentlich da in den Abgrund reißt. Ich habe ihn festgehalten und gebremst und habe noch so einen Seitenmarkierungspfeil mitgenommen und bin dann zum Stehen gekommen und habe ihn dann rausgezogen, also ins Auto wieder gezogen. Er war auch mit zwei Fingerkuppen schon auf der Straße. Da hatte er zwei Brandblasen drauf. Ich bin dann auch ins Krankenhaus gefahren. Sogar zu der Ärztin hat er gesagt, ich bin geflogen wie ein Drachen. Also da hatte ich dann das erste Mal so einen Augenblick, wo ich lachen konnte. Aber ansonsten, ich bin danach dahin und habe noch nach seiner Brille gesucht. Als alles in Ordnung war. Und da saß ich im Auto, Tränen und ich bin, wenn da was passiert wäre, ich wäre nicht mehr da. Wenn es um Kinder geht, da bin ich so nah am Wasser und wenn es um mein eigenes Kind geht, also ich wäre heute nicht mehr da, wenn dort was passiert wäre. Ansonsten habe ich selber gar keine Angst vorm Tod. Ich will bloß jetzt noch nicht sterben. Also das ist...
Kann ich unterschreiben.
Ja, verstehe ich auch ganz gut. Jan, ich habe auch noch eine Frage an dich. Hast du schon mal jemanden abgeholt, den du kanntest?
Ja.
Wie ist das denn?
Na, das Ding ist, man ist ja im Privaten, und das wirst du ja sicherlich unterschreiben können, Thomas, man ist ja im Privaten, ist man ja trotzdem irgendwo in seinem Beruf. Das heißt, das wird irgendwo miteinander verknüpft.
Ja.
Das heißt, du wirst auch irgendwo im Privaten, spielt sich das Thema, also das Thema Tod ist irgendwo omnipräsent in meinem Leben. Wenn man dann aus dem beruflichen Alltag dann in so eine halb private Situation reinkommt, ist man trotzdem eine Rolle. Und ich glaube, dann spielt man noch eine noch viel größere Theaterrolle, die man vielleicht sonst spielt.
Aber ist es komisch, den Menschen zu sehen, den man zu Lebzeiten kannte, wenn er dann verstorben ist?
Super, super komisch. Also das ist ja das Ding.
Also ich habe auch Tatorte gereinigt und kannte die Leute, siehe Raffi zum Beispiel, was ja auch eine Story ist, auch im Buch. Und das ist schon skurril. Entschuldigung auch, dass ich gelacht habe, aber ich habe vielleicht vor einer Viertelstunde gerade was gelesen und jetzt, wo du das gesagt hast, fiel mir das halt ein. Da stand, ich habe gerade was im Garten gegraben und habe eine Kiste mit einem Haufen Geld gefunden. Wollte ich meiner Frau Bescheid sagen, dann fiel mir aber ein, warum ich im Garten grabe. Und dann stellst du ihm die Frage.
Auch schön. Okay, wow. Also habt ihr das beide schon gehabt? Das ist ja spannend.
Ja, naja, letztendlich, wir sind ja auch nur Menschen, ne? Und wir sind nicht vor Emotionen gefeit. Also
du sowieso nicht.
Nee. Ich schon.
Du bist der emotionalste Mensch, den ich kenne.
Ja, auf diesem
Planeten.
Ich kann ganz gerne mitweinen, wenn mich das betrifft. Selbst wenn ich irgendwie Reden selber geschrieben habe, muss ich an bestimmten Punkten. Aber das ist ja auch egal.
Das wäre so vorhin noch eine Frage gewesen.
Vorhin.
Das ist sächsisch.
Ah. Das ist sächsisch. Vorhin.
Gut, dass du es übersetzt hast.
Ja.
Ich habe das, also diesen Gedanken auch gehabt. Also ich zum Beispiel. Könnte wahrscheinlich hochemotionale Reden schreiben und sowas, aber wenn die Angehörigen vor mir sitzen und weinen, boah, ich kann niemanden weinen sehen, dann bin ich sofort mit dabei. Also ich würde mitschluchzen. Und ich glaube, man muss Emotionsmensch sein, um unseren Job machen zu können. Zum einen, weil man dadurch empathisch ist. Aber es ist manchmal auch echt schwer dann wahrscheinlich.
Es geht ja nicht nur um Empathie, es geht ja auch um Mitgefühl. Und das musst du ja, und es zeigt sich ja, ob du sozusagen wirklich nur empathisch bist oder ob du wirklich jemandem helfen möchtest. Ob du
Darf ich kurz den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl hinterfragen?
Empathie ist ja letztendlich das, was du, dass du dich in Situationen reinversetzen kannst, dann ist Schluss. Und Mitgefühl ist das, inwiefern du dann hilfst. Ne?
Ah,
und das ist ja.
Schreib's auf.
Bildungsauftrag erfüllt heute.
Das ist das Ding. Also zum Thema Reden halten, ja. Also ich habe letztens den Fehler wieder gemacht bei meinem besten Kumpel, als die Oma verstorben ist. Ich habe mir angeguckt, als ich über ihn erzählt habe und über seine Kindheit bei der Oma und was sie alles für ihn gemacht hat. Und da war es natürlich aus und vorbei. Und dann musste ich wieder gucken, dass ich wieder ganz viel blinzle, damit ich meine Rede wieder sehen kann. In der Stimme merkt man es zum Glück nur ganz leicht, aber ich empfehle jedem, der das macht. Macht das auf jeden Fall selber, wenn ihr die Trauerreden halten wollt für eure Angehörigen. Aber guckt in die Ferne. Guckt niemanden direkt an.
Ich hatte ja gehofft, dass du mich anguckst bei meiner schwersten Rede. Ich wiederhole das immer gerne, weil du mich halt einfach hast hängen lassen. Aber
ich hab dich überhaupt nicht.
Du hast auf deine Schuhe geguckt, eine halbe Stunde lang. Und ich habe deinen Blick gesucht die ganze Zeit, weil ich mich daran festhalten wollte. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mich selber von meinen eigenen Worten so zu Tränen rühren lassen, dass ich auch zweimal komplett
du
raus war.
Du hast es alles gut gemacht.
Ja, aber es war trotzdem schade, weil ich hatte, weißt du, du warst so mein Fels. Und du warst halt.
Aber ich habe dich einfach enttäuscht. Ist okay.
Ja, du hast mich enttäuscht.
Wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Prominent sterben.
Verhext.
Wie stellst du deine eigene Lebensabschiedsfeier vor?
Ich fand jetzt dieses, es war glaube ich eine Bestattung in England, wo alles so um diesen, um diese Grabstelle, der Sarg wurde abgelassen und auf einmal hat man dieses Hey, let me out.
Also ja, so, ist so geil.
Und alle waren erstmal so, oh Gott, und haben dann gelacht und ich glaube, das ist das Schönste. Ein Satz ist ja immer beim Programm gewesen, Menschen sind erst dann tot, wenn wir uns nicht mehr an sie erinnern. Und das Schönste ist, wenn es eine tolle Erinnerung ist, wenn man drüber lacht. Wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel über meine Oma oder über meine Mutter rede, dann sind es einfach, also klar gibt es manchmal auch emotionale Momente. Dieses Jahr hatte meine Mutter, war der Geburtstag genau auf den Muttertag gefallen. Boah, es war ein verdammt beschissener Tag. Aber ansonsten, meine Mutter konnte zum Beispiel nicht Facebook sagen. Die hat immer, ich habe das bei Facebook gesehen. Also, und da lachen wir heute noch drüber. Oder meine Oma hat halt irgendeinen Witz erzählt und den hat die ihr Leben lang immer, wenn irgendeine Geburtstagsfeier war, erzählt. Und dann erzählen wir den heute noch. Und dann also eher die schönen und die angenehmen und die lustigen Momente. Und die sollte man hochhalten und ja, wenn man manchmal so einen Konflikt hat, sollte man den lösen und dann lieber sehen, dass man halt schöne Augenblicke hat.
Gibt es einen speziellen Song, den du gerne gespielt wissen würdest?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Ja.
Was glaubst du, welcher gut passt zu dir? Vielleicht einer deiner Lieblingssongs? Wir sind ja hier in diesem Podcast auch dafür, dass man sich so ein bisschen frei macht von Dingen, die man glaubt, tun zu müssen auf einer Lebensabschiedsfeier und einfach Dinge macht, die zu der in dem Fall dann verstorbenen Person, also zu dir dann irgendwie passen.
Also ich finde jetzt zum Beispiel ein Lied, was ich mit meinem Sohn öfters im Auto singe, heute ist ein schöner Tag, um glücklich zu sein. Oder heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Ich finde, das ist vielleicht nicht das Coolste bei einer Beerdigung, aber das sagt's aus.
Ich find's fantastisch.
Ist das Max Rabe?
Nee. Ja, Max Rabe, ja. Und
und das Orchester, Palastorchester.
Ja, und noch eine Sängerin dazu. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür.
Das ist Max.
Lass ich es rein.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür. Dann lass ich es rein.
Ist gut, oder? Aber es ist niemand dabei.
Doch.
Das gibt's auch. Doch, mit, gibt's auch noch mit einer Sängerin.
Er hat's beim MTV Unplugged mit Lea zusammengesungen.
Genau. Ja, genau.
Aber eigentlich macht er's so.
Ja.
Willst du auch nicht gleich wieder gehen? Bleib entspannt. Halt dich nicht fest.
Okay, also wir merken uns, du hättest gerne in der Version mit Lea. Okay.
Sehr, sehr cool. Ich hatte letztens The Show Must Go On von Queen als erstes Musikstück bei einer Beisetzung, bei einer Lebensabschiedsfeier und ich fand's fantastisch. Und ich habe mir schon gedacht, was die ganzen alten Leute vielleicht denken, aber die verstehen's vielleicht sowieso nicht im Englischen. Ich fand's einfach nur genial. Zu der Verstorbenen hat's gepasst. Die hat Queen immer gehört, wenn sie laufen gegangen ist. Also ist längere Strecken gelaufen, Halbmarathon, Marathon und so. Das ist doch, genau das ist es doch. Na, das ist doch das, was du gesagt hast. Sich an die schönen Sachen erinnern und auch ja, charaktertypische Beisetzung.
Also ich finde es auch schön, wenn man das vorher, ich sag mal, für sich schon klar macht, was bedeutet ein, man hinterlässt die Angehörigen und die müssen dann solche Entscheidungen treffen. Meine Mutter war ein sehr lebensbejahender Mensch, aber die saß mal im Auto und hat gesagt, und das Lied will ich zu meiner Beerdigung. Und das willst du eigentlich gar nicht hören, aber es war auch irgendwie cool, weil dann hast du es auch gespielt.
Mhm.
Und dann kommt dieses, glaubst du an ein Leben nach dem Tod und wie ist das, was denkst du und sowas. Und es gab eine Situation, wir haben eine Beräumung gehabt in Leipzig in einem Haus und wir mussten dort ein paar Sachen vorbereiten für den nächsten Tag. Und meine Schwester ist bei mir mit angestellt im Unternehmen und ich bin mit ihr dahin gefahren und wir gehen in die Wohnung rein und gucken und war so... meine Mutter war die Nippeskönigin. Also überall hier diese thailändische oder chinesischen Winkkatzen und Schmetterlinge mit Solar und überall kleine Parfümflächen, 18 verschiedene Haarspraysorten und so Magneten am Kühlschrank, ganz viele bunte. Das war meine Mutter so.
Wie sagst du zu Nippes?
Nippes. So, und das war meine Mutter und in der Wohnung war es genauso. Genauso. Und ich habe dann zu meiner Schwester gesagt: Boah, weißt du, an wem das an mich erinnert? Und meine Schwester sagt, sag nichts, sag jetzt bloß nichts und so. Also es war wirklich so, wir haben beide an unsere Mutter gedacht, weil das war einfach die Wohnung, so, das gab's komplett her. Und dann sind wir runtergegangen und das war auch schon eine ganze Weile her und dieses Lied kam auch nie mehr im Radio eigentlich. Und nee, wir steigen ins Auto ein und fahren aus dem Tor raus, das Radio geht an und es kommt dieses Lied und wir haben uns beide angeguckt und Emotion pur, das ist auch klar. Also, aber, und das sind so Momente, wo du denkst, naja, hat sie das jetzt mit Absicht gemacht? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir werden es nicht wissen, erst wenn wir aufs Licht zurennen. Aber es gibt halt so ab und zu mal Situationen, wo du denkst, unglaublich.
Mhm. Ja. Voll, ich glaube, da sind wir beide auch d'accord.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Weil sonst glauben wir halt auch leider nicht so viel. Aber so ein bisschen an Universum, so ein bisschen Magie ab und zu.
Ja, dass ne? halt alles ja, zusammenhängt.
Auf einmal ist es auch, also du kannst Atheist sein ohne Ende. Sobald das passiert, sobald jemand Liebes aus deiner Mitte geht, dann ist das irgendwie, ja, das ist aber, der passt da oben auf. Oder dann ist dieser Gedanke total schön und deswegen freundet man sich damit an. Und es ist ja manchmal, dass man so Gefühl hat, dass man gelenkt und geleitet wird. Vielleicht ist es aber einfach, weil es in uns drin ist, dieses geprägt sein und die Entscheidung hätte wahrscheinlich meine Mutter, meine Oma oder so und so getroffen und deswegen führt uns Bauchgefühl dahin. Aber irgendwie ist es auch cool, wenn man so sagt, ah, es war ein Zeichen.
Thomas, was wünschst du dir von uns als Gesellschaft mit Hinblick auf unser Zusammensein und auch im Hinblick auf das Thema Tod und Sterben?
Also ich glaube, es ist das Schlimmste, alleine zu sterben und zu wissen, es ist niemand da. Und 60% unserer Fälle sind genau das, dass Menschen mehrere Wochen, Monate und Jahre tot in der Wohnung liegen. Und das ist gruselig. Wie oft, ich sag mal, man hat einen stressigen Tag, es ist 18 Uhr, man kommt nach Hause, man ist vielleicht auch genervt ein bisschen. Und in der zweiten Etage gibt es so eine ältere Dame und die steht immer an ihrem Schuhschrank draußen auf dem Treppenhaus und macht irgendeine Alibi-Handlung und guckt einen blöd an. Und man ist echt genervt von der schon. Weil man weiß, die klotzt einen wieder so an und sowas. Aber die steht schon am Fenster, die wartet auf mich. Die wartet, dass ich komme. Und wenn ich nicht komme, macht die sich sogar Sorgen, weil ich komme ja immer 18 Uhr nach Hause. Und wenn das mal nicht so der Fall ist, dann macht die sich sogar Sorgen, weil die meinen Tagesrhythmus kennt. Und es gab einmal einen Augenblick, da habe ich sie mal angelächelt. Und seitdem freut die sich und wartet auf dieses Lächeln, weil das war was ganz Besonderes. Weil vielleicht bin ich einer der einzigen sozialen Kontakte, der freundlich zu ihr ist. Und ich bin halt gestresst und komme nach Hause und denke, boah, und wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir dann sagen, Mensch, wissen Sie was, ich hatte heute einen Scheißtag. Ich will nur noch in die Wanne und ich will ein bisschen Fernsehen gucken und ab ins Bett. Aber am Wochenende, da nehmen wir uns 5 Minuten Zeit und dann sagen Sie mal, wie es Ihnen geht und was Ihr Kanarienvogel macht. Und wenn wir das hinkriegen, wenn wir selber so ein kleines bisschen freundlicher sind, auch beim Autofahren, wie viele sind so gestresst und ich habe Vorfahrt. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Fahrradfahrer Vorfahrt mit Unsterblichkeit verwechseln. Also dieses, und da ein kleines bisschen mehr Rücksicht gemeinsam nehmen und so ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, boah, dann haben wir viel bewegt.
Also ihr hört schon, der Typ hat einen sehr interessanten Job, der Typ ist eine Rampensau. Und der Typ hat vor allem das Herz am rechten Fleck. Also besucht ihn, guckt euch so eine Show an. Wir können es euch beide nur ans Herz legen. Vielleicht gibt es ja auch sogar eins seiner Bücher, wo er denkt, oh, da lese ich mal rein. Thomas Kundt, vielen Dank für deine Zeit.
Moment. Bevor wir die Folge beenden, habe ich noch einen Teaser.
Ach, stimmt, ein Teaser. Denn ihr wisst ja, diesen Podcast gibt es jede Woche neu für euch in der ARD Audiothek. Und wenn ihr da im Rumstrommern seid, hat Jan noch einen Tipp für euch, was er sich letztens reingezogen hat.
Genau, ich habe letztens in Telephobia reingehört. Letztendlich geht es darum, dass der Podcast-Host Lea euch mehr oder weniger an die Hand nimmt und schwere Anrufe mit euch erledigt oder für euch erledigt.
So Finanzamt oder was?
Zum Beispiel. Ich musste aber auch dran denken, auch gleich schwerwiegende Anrufe sind ja auch, wenn man zum Beispiel jemanden eine schwere Nachricht, wie zum Beispiel ein Ableben.
Das macht die auch.
Macht die auch Schluss?
Ich frage für einen Freund, macht die auch Schluss? Ja, dann müsst ihr mal reinhören, wenn ihr das rausfinden wollt.
Telephobia heißt es.
In der ARD Audiothek. Jan Edler, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Sissi Metzger.
Tschüss.
Ciao.
Radieschen von unten. Ein Podcast von MDR Jump.